Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Saka steht dort, atmet tief durch, trippelt und Donnarumma hält! Donnarumma hält! Italien ist Europameister!
Julia Metzner kommentiert den Sieg der Italiener, der erste Europameisterschaftstitel seit 53 Jahren. Eine lange Durststrecke, die da zu Ende geht. Und Matthias jetzt eine Notte Magica, nicht nur in London zur Folge hat.
Oder wie in den sozialen Medien zu lesen, it's coming Rome.
Ui. Und man hat mal wieder gesehen, die Engländer sollten besser Elfmeterschießen üben, oder?
Ja, ich glaube, das tun sie schon ziemlich viel, ne? Aber das ist einfach ein Drama und die 55 Years of Hurt werden um ein weiteres Elfmeterschießen of Hurt ergänzt. Ich glaube, der Trainer, also Gareth Southgate und einige weitere werden noch ziemlich, ziemlich lange dran zu knacken haben.
Und ich glaube, ziemlich viele Leute werden noch ziemlich lange an diesem Turnier zu knacken haben, weil es sehr viele Aspekte gab, die in diesen 4 Wochen aufgekommen sind und die uns wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen und wenn nicht sogar Monaten beschäftigen. Und über all das, was in den letzten 4 Wochen passiert ist, über das wollen wir jetzt sprechen. In der vorerst letzten Folge des Players Podcasts. 4 Wochen lang Fußball-Europameisterschaft an 11 Standorten in ganz Europa und das während einer Pandemie. 4 Wochen Players Podcast mit mir, Raphael Späth, und dem Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe und weiteren wichtigen Playern bei dieser Europameisterschaft. Über die wichtigsten wollen wir jetzt sprechen.
We saw that our ecosystem is fragile.
Wir haben gesehen, dass unser Ökosystem fragil ist. Wir müssen jetzt verantwortungsvoll handeln und uns gegenseitig helfen.
We have to help each other. There's no more time.
Es gibt keine Zeit mehr für egoistische Ideen oder Selbstsüchtigkeit. Das ist ein Neuanfang für den Weltfußball.
This is a reset of the world football.
Alexander Ceferin, UEFA-Präsident und nebenbei auch barmherziger Samariter. Das klang ja sehr uneigennützig, was er da gesagt hat vor 15 Monaten, als die Pandemie noch ganz am Anfang stand und dieses Turnier auch noch im Sommer 2020 stattfinden sollte. Von dieser Uneigennützigkeit war jetzt in diesen letzten 4 Wochen bei der UEFA aber relativ wenig zu sehen, Matthias, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, er könnte seinen O-Ton ergänzen mit: Wir haben uns vor allen Dingen selbst geholfen, der Alexander Ceferin. Also erst die aussortierten Städte Bilbao und Dublin, weil die Zuschauergarantie nicht geben wollten. Dann der Druck auf die Engländer, die Kapazität im Wembley-Stadion immer weiter zu erhöhen. Und noch so einige andere Themen auch. Also von Uneigennützigkeit und Bescheidenheit und welche Worte da sonst immer gerne fallen, keine Spur. Ganz im Gegenteil.
Ja, die UEFA hat ja während dieses Turniers mal wieder gezeigt, wie sehr man doch auf Profit aus ist. Und wie sehr man darauf aus ist, Fans in die Stadien zu lassen, selbst wenn die Gesundheitsrisiken dadurch eindeutig steigen würden. Das Interessante ist, die Europäische Gesundheitsbehörde hat ja inzwischen bestätigt, dass über 2.500 Corona-Infektionen auf dieses Turnier zurückgehen. Alexander Ceferin hat aber am Finalwochenende im BBC-Podcast nochmal betont:
I didn't see any proof that there's a link.
Ich sehe keinen Beweis dafür, dass es eine Verbindung gibt. Ungefähr 20.000 sind ohne Tickets nach London gekommen. Und man wird nicht getestet, wenn man in einen Pub oder irgendwo anders hingeht. Einfach den Fußball oder eine Regierung zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist unverantwortlich.
Also ich finde, er macht es ja sehr leicht. Er kann ja schön sagen, es hat keine Infektionen im Stadion oder so gegeben. Ist ja auch nicht belegt. Ist ja wirklich so. Wir können ja nicht sagen, im Stadion ist das und das passiert. Wir wissen zum Beispiel bei diesem berühmten Spiel England-Schottland im Wembley-Stadion sind zumindest 400 Menschen, die im Stadion waren, auch positiv am Ende. Aber auch, wo sie sich angesteckt haben, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber auch wenn es eine Party in einem Pub war oder auf einem Platz oder in der U-Bahn oder sonst irgendwo was passiert ist, das steht ja trotzdem im Zusammenhang mit diesem Turnier. Die Menschen wären ja alle nicht da gewesen, wenn es dieses Spiel und dieses Turnier nicht geben würde. Also ich finde, da will er sehr, sehr leicht aus der Verantwortung aussteigen und das zeigt, glaube ich, schon relativ viel.
Wie viel Verantwortung hat denn tatsächlich die UEFA und wie viel Verantwortung haben die Regierungen und die lokalen Behörden?
Naja, die letzte Gewalt haben natürlich die lokalen Behörden, die dann sagen können, Daumen hoch oder Daumen runter, wir lassen hier niemanden rein, das geben unsere Gesetze und unsere Vorschriften nicht her. Aber wir haben ja viel drüber gesprochen in diesen 4 Wochen, auch über den Druck, den die UEFA auslösen kann und über die ich sag mal, indirekten Möglichkeiten, was eben die Ausstrahlungskraft und die finanzielle Wirkung dieses Turniers hat. Von daher, also aus der Verantwortung entlassen kann man die UEFA nicht, aber natürlich trägt die letzte Verantwortung jeweils die örtliche Regierung.
Ich finde es ja total interessant. Alexander Čeferin war ja noch nicht UEFA-Präsident, als dieses Projekt geboren wurde. Das war ja eine Idee seines Vorgängers, Michel Platini, damals vor jetzt 9 Jahren. Alexander Čeferin war noch nie wirklich Fan dieses Projekts, hat das natürlich immer zwischen den Zeilen so formuliert, jetzt aber im BBC-Podcast nochmal ganz eindeutig gesagt.
Wenn Sie mich fragen, würde ich das nicht nochmal unterstützen. Ich denke, es ist zu herausfordernd und nicht korrekt, dass zum Beispiel manche Teams mehr als 10.000 Kilometer reisen müssen und andere nur 1.000. Das ist auch nicht fair für die Fans.
Tja, also wenn es nur die Reisen gewesen wären am Ende. Ich staune ja über dieses Interview in der BBC von Alexander Čeferin, wie leicht er sich aus diesen ganzen Themen rauswindet. Und dabei hat er ja mit dem Punkt, wir machen das nicht nochmal, eigentlich eher die Sympathien auf seiner Seite, weil irgendwie fanden das ja alle blöd. Oder viele, sagen wir mal, blöd. Also ich glaube, es lag am Ende nicht nur an den Reisen. Auch die UEFA hatte organisatorisch ganz schöne Probleme, hat er ja auch mal gesagt, wie wenig er geschlafen hat in den letzten Monaten. Aber ich werfe mal nur das Stichwort Klimawandel hier in die Runde, da können wir schon dran sehen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, ein Turnier.
Das aber jetzt schlussendlich komplett in den Hintergrund geraten ist bei dieser Europameisterschaft. Also voll. Wäre diese Europameisterschaft regulär im Sommer 2020 gespielt worden, hätten wir wahrscheinlich 4 Wochen lang über die Reisen von Rom nach Baku debattiert.
Ja, vermutlich. Und ich wäre wahrscheinlich auch die ein oder andere Flugmeile dabei gewesen, anstatt jetzt im Homeoffice zu sitzen.
Dein ökologischer Fußabdruck danach, uiuiui.
Der ist jetzt im Homeoffice natürlich geringer.
Ja. Jetzt haben wir ja 4 Wochen täglich diesen Podcast aufgenommen, haben uns im Vorfeld natürlich auch schon Themen überlegt, vor allem in der Vorrunde, die man an gewissen Spieltagen gut platzieren könnte, weil da Mannschaften spielen, die sportpolitisch ziemlich interessant sind. Schon am 2. Spieltag hatten wir da eigentlich ein fixes Konzept. Da wollten wir eigentlich über die Ukraine reden und wie diese Europameisterschaft aus ukrainischer Sicht sportpolitisch ausgenutzt wird. Ich wollte dir gerade die O-Töne schicken, als ich im Fernsehen das Spiel Dänemark gegen Finnland gesehen habe und etwas passiert ist, was ich persönlich noch nie gesehen habe.
Genau, und ich habe es gar nicht live gesehen. Ich bin quasi durch deine WhatsApp-Nachricht erstmal darauf aufmerksam geworden und habe mich so schnell wie möglich vor den Fernseher bewegt. Das sind natürlich Bilder, die höchst schockierend waren und irgendwie die ersten Tage total geprägt haben mit Christian Eriksen.
Der auf dem Spielfeld kollabiert ist und minutenlang reanimiert werden musste. Das war schockierend aus mehrerlei Hinsicht, denn die UEFA hat auch tatsächlich minutenlang draufgehalten. Wir haben es hier im Players Podcast natürlich auch besprochen. Hat gezeigt, wie er reanimiert werden musste, hat weinende Familienmitglieder gezeigt. Das sind eigentlich Bilder, die man bei einer Europameisterschaft nicht sehen will.
Und es hat nochmal die Diskussion darum angeheizt, was liefert eigentlich die UEFA Bildregie als Weltsignal und was kriegen wir eigentlich gar nicht zu sehen, weil es das Produkt Fußball-Europameisterschaft stört, nämlich Flitzer haben wir auch im Finale gesehen, haben wir nur dadurch gesehen, weil das ZDF seine eigene Kamera aufs Feld gehalten hat. Der Greenpeace-Aktivist mit seinem Flieger war auch nur auf ZDF-Kameras zu sehen. Das und politische Proteste hält die UEFA komplett frei vom Bild, aber ein Spieler, der mit dem Leben oder mit dem Tod ringt, da minutenlang drauf zu gehen, das hat der UEFA den ersten ganz großen Shitstorm dieser EM eingebracht.
So absurd es klingt, dieser Vorfall rund um Christian Eriksen, er hat die dänische Mannschaft beflügelt, wenn man so will. Vor allen Dingen hat er dafür gesorgt, dass die Sympathien aus ganz Europa plötzlich beim dänischen Team waren. Das nächste Vorrundenspiel gegen Belgien wurde dann zwar auch knapp mit 1-2 verloren, aber durch ein sensationelles 4-1 gegen Russland hat man sich dann noch für die K.O.-Runde qualifiziert und ist dann tatsächlich bis ins Halbfinale vorgestoßen.
Unsere Geschichte dieses Jahr ist unnormal, das ist etwas größer und wir spüren so viel Unterstützung von zu Hause, von ganz Europa.
Mittelfeldspieler Thomas Delaney war das. Im Halbfinale war dann gegen England Schluss. Was bei der ganzen Sache ein bisschen vergessen wird, finde ich, ist, dass die dänische Mannschaft dann ab dem Spiel gegen Belgien in Kopenhagen gespielt hat, vor einer Kulisse, die an Standorten wie Budapest oder St. Petersburg wohl sehr kritisiert worden wäre. Abstandsregeln und Masken gab es da nämlich im Stadion auch nicht mehr. Ist das durch diese Euphorie für das dänische Team vielleicht ein bisschen untergegangen?
Ja, total. Und da habe ich mich auch schon drüber gewundert, ehrlich gesagt, während der Europameisterschaft. Wir haben ja ziemlich deutlich uns auch geäußert in Sachen Budapest und auch in Sachen London. Machen wir bestimmt auch gleich nochmal in dieser Ausgabe. Aber in Kopenhagen sah es halt nicht anders aus. Wir fanden es nur alle total sympathisch, wie die Dänen sich gefreut haben und waren irgendwie emotional total dabei. Aber vernünftig war das natürlich auch nicht. Und wir wissen ja auch, dass es auch in Kopenhagen etliche Corona-Fälle gegeben hat, wenn auch nicht so viele wie bei England gegen Schottland.
Die Europäische Gesundheitsbehörde hat inzwischen auch bestätigt, dass es Corona-Fälle in Deutschland gibt, die auf das Turnier zurückzuführen sind. Ob diese Menschen sich in München infiziert haben, das weiß man natürlich nicht. Fest steht, das Hygienekonzept in München wurde sehr viel strenger umgesetzt als an anderen Standorten. Das kann man, glaube ich, sagen, Matthias. Du warst ja auch zweimal vor Ort. Da wurde schon darauf geachtet, dass zumindest der Abstand gewahrt wurde im Großteil des Stadions und dass die Masken auch auf sind.
Ja, genau. Also da haben sich vor allen Dingen auch viele sehr diszipliniert dran gehalten. Wir hatten noch so ein Sonderthema mit den ungarischen Hooligans. Aber insgesamt war das schon sehr, mit einigen Problemen am Anfang, aber schon sehr diszipliniert. Und ich glaube, da können alle zu Recht zufrieden mit sein, wie das dann in München abgelaufen ist. Bei ja auch nur einer Auslastung von 20%.
Wir haben es in diesem Players-Podcast schon mal ausführlich besprochen in einer Folge. Die Stadt München stand auch bei anderen sportpolitischen Themen bei dieser Europameisterschaft im Zentrum.
Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter war das, nachdem die UEFA die Münchner Arena nicht in Regenbogenfarben beleuchten wollte zum Spiel gegen Ungarn. Das war ein sportpolitisches Thema, das so sehr in der medialen Öffentlichkeit auch weltweit präsent war, dass es, finde ich, fast schon die Corona-Debatte teilweise in Schatten gestellt hat.
Ja, also das war zumindest rund um das deutsche Spiel gegen Ungarn zum Ende der Vorrunde das große bestimmende Thema dieser Europameisterschaft. Und man kann das jetzt aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ich glaube, wenn wir Dieter Reiter gehört haben, muss man auch dazu sagen, er hat das auch ziemlich deutlich und der versucht der UEFA eine ziemliche Zwickmühle zu stellen, weil eigentlich konnten sie es nicht zulassen, weil es eben auch so formuliert war von ihm, es ist gegen ein konkretes Gesetz und das wird die UEFA niemals zulassen.
Glaubst du, das war ganz bewusst so formuliert?
Müsste ich ihm jetzt unterstellen, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so formuliert in dem Brief und was er damit natürlich erreicht hat, ist, dass die UEFA ziemlich schlecht dastand, dass er sich mit seiner Stadt München ziemlich sonnen konnte als weltoffen, was ja übrigens am Tag danach auch schon wieder ganz anders aussah, da waren die Fahnen nämlich alle ganz schnell wieder weg, aber es hat auf jeden Fall für den großen medialen Aufschlag zum Ende der Vorrunde gesorgt und vielleicht dafür, dass wir so viele Regenbogenfähnchen bei einer Europameisterschaft gesehen haben wie nie zuvor.
Wir haben bei dieser Europameisterschaft auch so viele kniende Spieler gesehen wie nie zuvor.
Und die Geste der Belgier. Black Lives Matter.
Die belgische Mannschaft hat sich während des kompletten Turniers hingekniet, wurde dafür heftig ausgepfiffen in St. Petersburg. Ein Protest gegen Rassismus, der mit Pfiffen quittiert wird.
Das nächste im Prinzip sportpolitische Thema dieser Euro. Also wenn man sich das nochmal alles vor Augen führt, was wir alles an Themen hatten. Wir hatten ja quasi täglich ein sportpolitisches Thema. Wir hatten das Trikot der Ukrainer, was wir dann am Ende, du hast es ja schon angesprochen, nie richtig besprechen konnten. Wir hatten die Beleidigung von Marko Arnautovic gegen einen nordmazedonischen Spieler. Wir hatten Ronaldo und die weggenommenen Colaflaschen, den Greenpeace-Flieger in München. Wir hatten die Regenbogenfahne, die in Baku dann weggenommen wurde, einem Fan und später wiedergegeben wurde. Es gab so, so viele Themen bei dieser Europameisterschaft, dass ehrlicherweise das ein starkes Zeichen der Spieler ist, aber im Vergleich zu einem Symbol von vielen wurde, was vielleicht ein bisschen schade ist, weil
ja,
da natürlich deutlich mehr dahinter steht.
Und ich frage mich dann tatsächlich noch, wie effektiv ist so ein Zeichen überhaupt noch? Weil es ist jetzt schon, man hat es beim Finale auch wieder gesehen, beide Mannschaften haben sich vor dem Anpfiff hingekniet, es wird als selbstverständlich angesehen und inzwischen ist es fast schon zum Teil des Spiels geworden. Also wie viel Aufmerksamkeit auf das eigentliche Thema, was ja ein Protest gegen systematischen Rassismus nicht nur in der Gesellschaft, sondern vor allem auch im Fußball sein sollte, wie effektiv ist dann so ein Protest noch?
Ja, müsste man sich da nach dem Turnier, glaube ich, nochmal intensiver mit beschäftigen. Wann nutzt sich so ein Symbol ab und so ein Zeichen? Wie oft oder wie selten muss man das einsetzen, dass es wirklich wirkt? Lohnt nochmal, da sich intensiver mit zu beschäftigen.
Was ist das denn für ein Eigentor? Was ist das für ein Eigentor? Der Ball flutscht unter den Füßen durch beim spanischen Torwart.
Mbappé!
Ich muss sagen, diese beiden Achtelfinalpartien, Spanien gegen Kroatien und Schweiz gegen Frankreich, zwei Partien, die auch von den Torhütern geprägt wurden, waren für mich die spielerischen Highlights dieser EM, beide auch noch am gleichen Tag. Die haben diese ganzen sportpolitischen Themen irgendwie in den Hintergrund rücken lassen, zumindest für einen Tag. Oder ging es dir anders?
Also dieser Montag, der war zum ersten Mal, fand ich, dass es wirklich nur um das Sportliche ging. Und wir hatten zwei so krass spannende Spiele mit so vielen Toren. Wir hatten ja ein 5:3 der Spanier und dann noch ein 3:3 zwischen Frankreich und Schweiz plus Elfmeterschießen. Wir hatten dieses krasse Eigentor der Spanier, wo der Torhüter über den Ball tritt als, weiß ich auch nicht wie. Und wir hatten einen Jan Sommer bei den Schweizern, der nicht nur im Spiel ohne Ende gehalten hat, sondern dann auch noch den entscheidenden Elfmeter von Mbappé. Das war der Tag, wo es mal ausnahmsweise vor allem nur ums Sportliche ging, irgendwie auch interessant, dass das so lange gedauert hat und dass man solche Ereignisse brauchte. Vielleicht kleine Randnotiz, dass Donnarumma, der italienische Torhüter, jetzt der beste Spieler des Turniers ist. Naja, ich weiß jetzt nicht so genau, aber zeigt, glaube ich, auch, dass die Torhüter keine unentscheidende Rolle gespielt haben bei diesem Turnier.
War die Torhüterposition die dominierende Position bei dieser Europameisterschaft? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das war eine ganz schlechte Transition.
Für mich eindeutig die Außenverteidigerposition. Durch die neue Taktik, dass viele Mannschaften mit Dreierkette gespielt haben und diese Außenspieler so wahnsinnig offensiv waren und so viele Flanken und Tore gemacht haben. Ich habe es nochmal nachgezählt. 16 Außenverteidiger-Tore bei diesem Turnier. Bei den letzten drei Europameisterschaften zusammen waren es nur 6. Und jetzt haben wir bei einem Turnier 16. Also das war für mich eigentlich die entscheidende Position. Und Seitenhieb Richtung deutsche Mannschaft. Jetzt wissen wir ja, dass diese Position, die so schlecht besetzt ist in Deutschland, vielleicht auch eines der Probleme war, warum es dann doch nur fürs Achtelfinale gereicht hat.
Und dann kam das Viertelfinale. Ohne deutsche Mannschaft, die ist schon im Achtelfinale raus. Über die Deutschen haben wir jetzt in den letzten 4 Wochen auch schon häufig genug gesprochen.
Für mich aber, wenn du mir noch dieses sportliche Wort erlaubst,
gerne,
mit dem Spiel des Turniers.
Oi.
Nicht weil ich es gesehen habe im Stadion, sondern weil ich es einfach von der sportlichen Qualität das beste Spiel des Turniers fand. Belgien gegen Italien. Das war 90 Minuten Vollgas von beiden Mannschaften. Und der Europameister, wie wir jetzt inzwischen wissen, hat sich da auch verdient durchgesetzt. Also für mich das spannendste Spiel, vorher ja schon gehypt als vorgezogenes Endspiel, und das war es irgendwie im Endeffekt auch wirklich.
Ich habe ehrlich gesagt bei diesem Spiel mehr auf die Werbebanden geachtet, weil es ein Viertelfinale war und die Sponsoren nach dieser ganzen Regenbogendebatte rund um die Münchner Arena in der Vorrunde sich dazu entschieden haben, ihre Werbebanden bunt zu gestalten und ein Zeichen für Diversität zu setzen. Die UEFA das dann aber untersagt hat an den Standorten Baku und St. Petersburg, wo auch Viertelfinalspiele stattfanden, weil es gegen lokale Gesetze verstoßen würde.
Ja, die UEFA und ihre Prämissen bei diesem Turnier. Das war sozusagen dann der Schlusspunkt dieser ganzen Regenbogendebatte, die UEFA mit so vielen Wendungen hatte. Die Binde für Manuel Neuer, die okay war, die Beleuchtung, die nicht okay war. Dann war der Regenbogen auf einmal ein tolles Zeichen und der war ja gar nicht unpolitisch. Dann aber wieder doch, wenn er in Russland und in Aserbaidschan halt verboten ist. Also Kommunikation der UEFA und Gradlinigkeit, beides Fehlanzeige.
We'll do what we have to do to keep the country safe from COVID. That's obviously going to be our priority. And we'll be talking to to UEFA about what they want and see if we can make some sensible accommodations. But the priority obviously has to be public health.
Ich finde, bei solchen O-Tönen, da kann man nur den Kopf schütteln. Boris Johnson, Premierminister aus Großbritannien, sagt das vor 3 Wochen, als noch debattiert wurde, ob die UEFA London das Finale entzieht. Man kann, glaube ich, jetzt resümierend sagen, Public Health war nicht die erste Priorität der britischen Regierung.
Bei Twitter würde man sagen, der Tweet ist schlecht gealtert. Also ja, möglicherweise ist er davon immer noch überzeugt, dass das die erste Priorität ist. Aber Tatsache ist, wenige Tage danach hat er den Deal mit der UEFA unterzeichnet.
Und also der Gesundheitsminister hat auch schon öffentlich quasi bestätigt in einem Interview, dass man damit rechnet, dass es in den nächsten Tagen bis zu 50.000 Neuinfektionen gibt.
Ja, und dann alles nur für das eine große Ziel, endlich diese lange Leidenszeit zu beenden, wenn dann nicht das vermaledeite Elfmeterschießen im Finale gewesen wäre.
Es ist ja bewiesen, dass Regierungen davon profitieren, wenn es sportlichen Erfolg gibt, vor allem im Fußball. Die Debatte rund um diese ganzen Spiele im Wembley-Stadion, um die Quarantäneregelungen, die für VIPs, für Funktionäre aufgehoben wurden, über die 60.000 Fans, die ohne Maske am Platz sein dürfen, die wurde ja in Großbritannien ganz anders geführt. Da gab es keine Kritik, dass diese ganzen Regelungen umgesetzt werden, sondern dass sie eben nur für den Fußball gelten und nicht für andere kulturelle Ereignisse. Denkst du, dass die Debatte sich jetzt ändern wird, nachdem England nicht Europameister geworden ist und die britische Öffentlichkeit merkt, oh, die Delta-Variante gibt es ja jetzt auch nach der EM.
Ja, spannende Frage, ne? Ob jetzt nach dem Kater morgen, wir haben ja gesehen, dass ganz schön viel Alkohol geflossen ist rund um dieses Finale, ob dann ein ziemlich gruseliges Erwachen kommt. Also, das kann schon sein. Vielleicht sind aber jetzt auch alle, weil ja auch in Großbritannien viele geimpft sind, gar nicht so sehr hinter diesem Thema hinterher. Weil wir wissen ja auch im Vorfeld, es hat keine richtige politische Debatte gegeben. Nicht mal die Opposition hat davon kapital schlagen wollen. Also irgendwie so ganz verstanden habe ich das alles noch nicht. Wenn ich mir vorstelle, in Deutschland würde die Regierung sowas machen, die Opposition würde doch laut schreien.
Die Opposition schreit jetzt in Großbritannien, weil Boris Johnson ab dem 19. Juli auch die Maskenpflicht in Großbritannien komplett aufheben möchte.
Und die Clubs wieder öffnet und alles andere.
Und Corona existiert dann einfach nicht mehr in Großbritannien. Man fängt an, mit dem Virus zu leben. Und Boris Johnson fragt selbst, wenn nicht jetzt, wann dann?
That if we can't reopen our society in the next few weeks, when we will be helped by the arrival of summer and by the school holidays, then we must ask ourselves, when will we be able to return to normal?
Ja gut, dass irgendwann der Punkt kommt, dass man mit dem Virus leben muss, ist klar. Nur angesichts dieser Zahlen und angesichts der sich ausbreiteten Mutationen, die so hoch anstecken und so gefährlich ist. Also ich kann mich nur wiederholen, ich bin weder Epidemiologe noch Virologe, aber in meinen Augen klingt das ziemlich unvernünftig.
Ich finde, wir haben in den letzten 4 Wochen gesehen, dass die UEFA sich alles erlauben kann. Also wer es in einer Pandemie trotzdem hinbekommt, Regierungen dazu zu zwingen, über 60.000 Fans in ein Stadion zu lassen und die Gesundheitsrisiken quasi komplett zu ignorieren, der scheint für mich fast schon unantastbar zu sein. Die Frage ist, wie schafft man es denn jetzt, so einen Verband zu regulieren? Also es kann ja nicht sein, dass es so weitergeht.
Ich werde dir sagen, es wird so weitergehen, weil in 3 Jahren haben wir eine EM in Deutschland und schon jetzt hat die UEFA alle Steuergarantien, die sie möchte, Steuerfreiheit und sämtliche sonstigen Bonifikationen, um es mal so zu sagen. Sie genießt ja auch zum Teil exterritoriale Rechte bei so einem Turnier. Das ist alles gewährt schon von der deutschen Regierung. Und naja, das Turnier hat immer noch so eine Ausstrahlungskraft, das wird auch bei den Turnieren danach so sein. Das werden alle Regierungen mitmachen, weil sonst fliegt man direkt aus dem Bewerbungsmodus raus.
Sprich, schlussendlich müsste es eigentlich so sein, dass die Bevölkerung sagt, wir haben keinen Bock mehr auf Fußball und uns interessiert eure blöde Europameisterschaft nicht mehr.
Genau. Wenn es niemanden mehr interessiert und dieses Event kleiner wird und es weniger Geld zu verdienen gibt und die Ausstrahlungskraft kleiner wird, dann wird sich daran was ändern, aber bis dahin nicht. Und ehrlicherweise, das sehe ich noch nicht. Gerade der mediale Hype und Wirbel wird ja immer größer.
53 Folgen Players Podcast in diesen letzten 4 Wochen. Sehr viele Fragen, die wir per Mail oder anderswo bekommen haben und versucht haben zu beantworten von euch, von den Hörerinnen und Hörern. Eine Frage, die wollen wir jetzt ganz zum Schluss noch beantworten. Und die kommt von der Tochter von Maria Wollmerstedt, die wissen will, wie viele Trikots die Spieler eigentlich haben. Und was passiert, wenn diese Teile verschenkt werden? Bekommt man dann Nachschub oder wie läuft das ab?
Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Die Spieler haben so viele Trikots, wie sie brauchen. Und wer mal genau hinguckt, vielleicht bei der Nationalhymne, wenn die Trikots so nah abgefahren werden von den Kameras. Inzwischen ist es so, dass jedes Trikot ein Unikat ist. Da ist nämlich immer das Datum, der Ort und auch die Fähnchen der beiden Mannschaften, die gegeneinander spielen, eingestickt. Das heißt, das Trikot kann man sowieso nur für das eine Spiel gebrauchen. Und wenn das mal kaputt geht oder sonderlich super schmutzig ist, dann gibt es in der Halbzeit auch noch ein zweites, was da hängt. Und das kann man nachher auch verschenken. Und am nächsten Spiel gibt es ein neues mit einem neuen Datum eingestickt. Also es gibt genügend Trikots. Die müssen nicht mehr gewaschen werden.
Fußballprofi sollte man sein, oder?
Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Nee, ich muss ehrlich sagen, mir hat das jetzt mehr Spaß gemacht. Ich glaube, ich wäre nicht so gern da jetzt auf dem Platz unterwegs.
Ja, vielleicht nutzen wir das noch, um jetzt ganz am Ende von über 50 Folgen mal kurz Danke zu sagen. Also ich würde gern dir Danke sagen, Raphael. Mir hat es total Spaß gemacht für die 50 Folgen und die ganzen Fragen, die wir miteinander besprochen haben und die du vor allen Dingen so gut vorbereitet und recherchiert hast. Ich finde, wir sollten aber auch dem Piet Kreuzer Danke sagen, unbedingt, der uns immer fleißig mit Hintergrundinformationen und Tönen recherchemäßig zur Seite stand. Und ich finde, wir sollten noch der Redaktion Danke sagen, allen voran unserer Chefin Astrid Ravol, aber auch der Marina Schweizer, dem Maximilian Rieger und der Jessica Sturmberg, die die anderen Folgen am Nachmittag gemacht haben. Und damit wir wirklich niemanden vergessen, du kannst mich gerne noch ergänzen, denen, die das ganze Projekt mit auf den Weg gebracht haben, die uns regelmäßig Feedback gegeben haben, uns geholfen haben in der Vorbereitung und Produktion. Das sind Nicola Balkenhol, Charlotte Voss, Sandro Schröder, Yannick Hennebohn und alle anderen, die das im Sekretariat, in der Online-Redaktion, Social Media, überall mitbegleitet und verteilt haben. Habe ich ihn vergessen?
Ich glaube, der größte Dank geht an dich, Matthias. Du ja als Deutschlandfunk-EM-Reporter 4 Wochen lang. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen nicht ganz, wie viel Aufwand da tatsächlich dahinter steckt. 4 Wochen lang Tag und Nacht zur Verfügung stehen und dann auch noch nach dem ganzen Geschäft on air sich hinsetzen und mit mir diesen Players-Podcast aufzeichnen. Das ist schon eine Wahnsinnsarbeit. Deshalb hast du dir jetzt deine freien Tage wohl verdient. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns gehört haben. Für diese Europameisterschaft war es das jetzt erstmal mit diesem Players-Podcast. Falls ihr wollt, dass wir auch zum Beispiel bei den Olympischen Spielen für euch dabei sind, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an players@deutschlandfunk.de oder auf Twitter @dlf_sport heißen wir da. Oder bewertet einfach diesen Podcast. Folgt uns bei den Podcast-Anbietern eurer Wahl, bewertet uns, lasst uns positive Kommentare da, das hilft uns immer weiter. Und damit sage ich ein letztes Mal tschüss, macht's gut und hoffentlich bis bald.
Und heute Abend sagen wir ciao.